An dieser Stelle würde ich jetzt normalerweise sagen, ich freue mich, heute hier zu sein. Es ist richtig schön, euch zu sehen, schön, dass ich hier sein kann und das ist auch wirklich so. Aber angenommen, ich würde jetzt hier stehen und so anfangen. Ich bin echt erstaunt, wie dumm ihr euch die ganze Woche angestellt habt. Und ganz ehrlich, wenn ihr so weitermacht, dann sieht es richtig schlecht um euch aus. Ich meine, hättest du da noch Lust, die Predigt weiterzuhören und dir anhören zu müssen, was ich jetzt sagen will, oder würdest du am liebsten einfach rausmarschieren? Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, aber Paulus riskiert genau so eine Reaktion hier in diesem Brief, wenn er diese zweite Einleitung, die wir jetzt vor uns haben, genau so beginnt, mit ähnlichen Worten. Einen Moment. Diese Verse 6 bis 10, die ich gerade vorgelesen habe, die kommen ziemlich unerwartet, weil Paulus normalerweise fast immer in seinen Briefen, ich glaube bis auf einen weiteren, nach diesen Worten, Gnade und Friede sei euch, mit irgendeinem Dank kommt. Ein Dank oder ein Lob für die Empfänger. Aber hier bei den Galatern, da lässt er das einfach aus. Stattdessen kommen sehr, sehr scharfe Worte. Ich habe gerade schon gesagt, dieser Predigtabschnitt, der ist sozusagen eine zweite Einleitung und Paulus stellt hier sein Anliegen vor. Warum schreibe ich jetzt überhaupt diesen Brief? Und das Anliegen, das sticht eigentlich aus diesen Versen förmlich hervor. Es geht um das Evangelium. Es geht um diese eine Heilsbotschaft, das eine echte Evangelium von Gott. Aber es geht nicht so sehr um den Inhalt von dem Evangelium, was das Evangelium sagt, sondern vielmehr geht es um uns oder andere, wie sie mit dem Evangelium umgehen. Ja, das Thema lautet, es gibt nur ein Evangelium. Und die Predigtpunkte, können Sie hier sehen, die sind sozusagen drei Antworten auf diese Feststellung. Nämlich erstens, es ist dumm, es zu verlassen. Zweitens, es ist tödlich, das Evangelium zu verdrehen. Und drittens, es ist schwer, es zu vertreten. Ja, bei jedem dieser Punkte geht es um einen Umgang mit diesem Evangelium. Von manchen wird es verlassen, andere versuchen es zu verdrehen und manche verteidigen es. Wir schauen uns jetzt nacheinander an, was Gott jeweils zu diesen Menschen sagt, die so mit seiner guten Botschaft umgehen. Und ich komme gleich zum ersten Punkt, nämlich es gibt nur ein Evangelium. Darum ist es dumm, es zu verlassen. Das sind die Verse 6 bis 7. Ich lese noch einmal. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Zwei Dinge drückt Paulus hier aus, nämlich erstens seine fassungslose Verwunderung und zweitens die absolut dumme Reaktion der Galater. Schauen wir uns mal das Erste an. Paulus ist absolut verwundert. In Vers 6, da lesen wir von seiner emotionalen Beteiligung an der ganzen Sache. Ich kann mir vorstellen, wie er da saß und diesen Brief geschrieben hat und vielleicht an die Frucht von seinen Missionsreisen dachte. Er durfte miterleben, wie es echte Erweckung gab. Wie Gemeinden aus dem Nichts gewachsen sind. Gottes Reich hat sich ausgebreitet. Er hatte Grund zu großer Freude. Und dann plötzlich hört er von Unruhen in den Gemeinden in Galatien. Da gibt es irgendwelche Irrlehrer, die mit einer neuen Lehre kommen, die sich auch ganz plausibel anhört. Und die Gemeinden, die geraten ins Wanken. Ja, Verwirrung bricht aus und Paulus sitzt da und ist fassungslos. Und so beginnt eben dieser Abschnitt in Vers 6 mit mich wundert. Dieses Wort ist ein Ausdruck, der ganz oft in den Evangelien kommt, wenn Jesus irgendein krasses Wunder tut und die Menschen stehen da und staunen einfach nur noch. Das ist dieses Wort, ich staune. Aber hier ist es kein freudiges Staunen, sondern eben eine fassungslose Verwunderung. Was passiert hier genau? Schauen wir uns nochmal den Vers 6 genauer an. Die Galater sagt er, haben sich von etwas weg zu etwas anderem hingewandt. Aber eben nicht von irgendetwas, sondern er sagt, mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch berufen hat. Die Galater haben sich von Gott abgewendet. Und Paulus fügt extra noch hinzu, das ist der Gott, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat. Versteht ihr, Paulus sitzt da, er schreibt diesen Brief und ich habe gerade schon Verse 4 und 5 vorgelesen und er erinnert sich an diese herrlichen Tatsachen von dem Evangelium. Schauen wir nochmal rein. Vers 4. Christus hat sich für unsere Sünden hingegeben. Zu dem Zweck, Vers 4, dass er uns herausrettet aus dem bösen Weltlauf. Und wir erfahren da auch, dass das alles dem Willen Gottes entspricht. Ja, Gott hat das geplant, die Galater zu retten. Und wir dürfen ihn jetzt Vater nennen. Und dann kommt Paulus in Vers 5 zu dem Schluss, diesem Gott gebührt alle Ehre in alle Ewigkeit. Er sitzt da und staunt über die Größe und Herrlichkeit Gottes. Er jubelt innerlich über die Kraft des Evangeliums. Und er ist ergriffen von diesen Tatsachen, dass Gottes Sohn am Kreuz gestorben ist, um sein Leben zu geben für gottlose Sünder, um sie zu erkaufen und ihnen Gerechtigkeit zu schenken und sie zu retten. Und dann, bam, die Galater wenden sich ab. Ja, Paulus ist einfach fassungslos. Ihr Lieben, vielleicht können wir diese Verwunderung ein bisschen besser nachempfinden, wenn wir uns in Gedanken mal in eine Hochzeit versetzen. Ja, eine wunderschöne Hochzeit mit Stil und Prunk. Das Hochzeitspaar ist wunderschön gekleidet. Sie sitzen an diesem herrlich geschmückten Tisch und vor ihnen ein unvergleichbar reichhaltiger Hochzeitsschmaus. Ja, das sind Speisen, das könnt ihr euch nur erträumen. Das beste, leckerste Fünf-Gänge-Menü. Und die beiden haben schon den ersten Bissen in der Hand und haben schon gekostet. Und plötzlich springen sie auf, rennen zur Hintertür raus, suchen die nächste Mülltonne, schmeißen sie um und fangen an, in dem Müll nach Essensresten zu suchen und genüsslich so einen alten Joghurtdeckel abzuschlecken, wochenalte Sardinenbüchsen da das Öl zu trinken. Wir lachen jetzt, aber wenn wir da auf der Hochzeit wären und das sehen würden, also ich weiß nicht, wie es euch gehen würde. Ich würde dastehen und ich wäre einfach fassungslos und angewidert und entsetzt. Wahrscheinlich hast du mit allem gerechnet, nur nicht damit, wenn du das beobachtest. Und ein bisschen so oder vielleicht sogar genauso geht es Paulus hier in dem Moment, wo er diesen Vers schreibt. Und ich denke, dieser Vergleich, der beschreibt auch ganz gut diesen zweiten Unterpunkt, nämlich diese dumme Reaktion der Galater. Ja, wir sehen die Dummheit der Galater, wenn wir darüber jetzt nochmal nachdenken. Was ist denn genau die Dummheit an dieser Sache? Ich meine, diesen herrlichen Hochzeitsschmaus auszutauschen gegen Müll, das ist schon ein ziemlich dummer Tausch. Aber es gibt einen Tausch, der noch so unendlich viel dümmer ist. Und das ist das, was die Galater hier machen. Was steht auf dem Spiel? Welches Tauschgeschäft gehen diese Leute aus diesen Gemeinden ein? Paulus beschreibt es, wie gesagt, in Vers 6. Er sagt, sie haben sich von Gott abgewendet. Und sie haben sich einem anderen Evangelium zugewendet. Und zwar schreibt er, sie haben das ganz schnell gemacht. Das Ding ist, wenn du irgendwo bist und etwas kaufen willst auf einem Markt und du schaust dir da ein Angebot an und plötzlich schreit neben dir ein anderer ein besseres Angebot raus, dann wendest du dich diesem anderen Angebot zu, um es dir anzugucken. Das Problem ist hier, in unserem Abschnitt ist genau das Gegenteil der Fall. Sie wenden sich nicht nur zu was Schlechterem zu, sondern Paulus sagt ganz klar, die Galater wenden sich zu gar nichts hin. Schaut mal in Vers 6 am Ende, da sagt er, zu einem anderen Evangelium. Ihr wendet euch zu einem anderen Evangelium. Aber in Vers 7 fügt er sofort am Anfang hinzu, während es doch kein anderes gibt. Oder wie es vielleicht besser übersetzt ist in der Elberfelder, er sagt, das ist ein anderes Evangelium, das keines ist. Das ist gar nichts. Es gibt nur dieses eine Evangelium und deshalb ist es dumm, sich davon abzuwenden. Ich denke, Paulus möchte, dass wir hier seine Verwunderung teilen. Aber es ist eben eigentlich überhaupt keine lustige Sache, das zu lesen oder zu beobachten, sondern einfach schrecklich. Diese Galater haben nämlich das höchste und kostbarste Gut, den wertvollsten und schönsten Schatz, den es gibt, eingetauscht gegen gar nichts. Und jetzt erinnert euch mal an die Lesung, die Dominik vorgelesen hat, wo Gott den Himmel aufruft, sich zu entsetzen, zu schaudern und schreckenstarr zu werden. Und dann in Jeremia 2, Vers 11 lesen wir die Begründung, denn mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nichts hilft. Und Vers 13, denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben. Zisternen, die löchrig sind, die kein Wasser halten. Das ist wirklich der dümmste, doch der schrecklichste Umgang mit Gott, den wir uns vorstellen können. Puh, wie gut, dass das nichts mit uns zu tun hat, oder? Ich meine, wir sind doch das Gegenteil. Ich meine, wir kommen hier in eine Gemeinde, wo wir wortzentrierte Auslegungspredigt haben, evangeliumszentrierte Auslegungspredigt. Und wir haben noch viel mehr. Wir haben Bekenntnisunterricht nachher. Wir haben Bibelstunde, Hauskreise, Kinderstunde, Jungschar, Jugend. Wir sind fein raus, würde ich sagen, oder? Und ich denke, das stimmt auch zum Teil. Weil all die Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, sie sind sehr gut, sehr wertvoll und sehr wichtig, um immer wieder an dieses eine Evangelium erinnert zu werden. Aber wie ist es in unserem Alltag? Sind wir da nicht manchmal genauso wie die Galater? Wenn du über deinen Glauben nachdenkst, besonders über deine Glaubenskämpfe und vielleicht diese hartnäckigste deiner Sünden vor Augen hast, worin suchst du dann Trost? Wie entscheidet sich, ob du die Waffen niederlegst und aufgibst oder ob du weiterkämpfst? Oder in Zeiten, wo du durch ein Tal musst und angefochten und herausgefordert bist, durch was auch immer, wo du traurig und müde bist, was ist dann dein Evangelium, das dich tröstet, die Wahrheit, die dich tröstet und dir neue Kraft gibt? Schaust du vielleicht auf dich selbst und erinnerst dich an all die Zeiten, wo es gut lief, ja, wo du Erfolge hattest, ein gutes Gebetsleben? Oder suchst du vielleicht ein Evangelium, eine Erleichterung in der Welt? Die Welt, die dir die ganze Zeit sagt, du brauchst noch diese eine Sache, um wirklich glücklich zu sein. Oder wenn du so fertig bist, dann gönn dir einfach mal mehr von dem und dann kriegst du richtige Ruhe. Liebe Gemeinde, wenn wir in miesen Zeiten und in dunklen Zeiten auf uns selbst schauen und uns an uns selbst wenden, unsere eigene Kraft, unsere eigenen Werke oder eben an die Welt, anstatt an Gott, ist das dann so viel weniger dumm als das, was Paulus hier beschreibt? Im Grunde sind wir dann doch genau wie dieses Volk Israel. Und wir graben uns diese Zisternen, die Löcher haben, die kein Wasser halten können. Wir suchen Erfüllung überall da und Trost überall da, wo kein Trost und keine Erfüllung da ist. Und wir vertauschen die Herrlichkeit, die Gott uns gegeben hat, mit etwas, was gar nichts ist. Und wenn es dir auch so geht, und ich gehe stark davon aus, dass es dir auch oft so geht, dann lass dich daran erinnern, es gibt nur ein Evangelium. Es gibt nur einen wirklichen Ruheort für deine Seele. Einen Ort, an dem du auftanken kannst, an dem Gott dir neue Kraft gibt. Eine Wahrheit, die dich frei macht. Wende dich nicht davon ab, sondern wende dich ganz bewusst dahin. Und zwar gerade dann, wenn eben Zweifel kommen. Wenn du dich anguckst und denkst, kann ich überhaupt ein Christ sein, so wie ich mich verhalte? Oder wenn es dir schlecht geht und du diesen Impuls hast, einfach in die Welt zu fliehen und dir da Ablenkung zu suchen. Genau dann fliehe hin zu diesem Evangelium und klammer dich an all den Verheißungen fest, die Gott dir in seinem Wort gibt. Lies es einfach immer und immer wieder durch und denk vor allem nach. Nimm dir Zeit, nachzudenken über Jesus, über sein Wesen, über sein Kreuz, über seine Barmherzigkeit. Und sei doch nicht dumm und verlass diesen Schatz, den Gott dir gegeben hat. Weil Paulus wusste, oder Gott wusste, dass wir oft dazu tendieren, und weil Paulus eben das gesehen hat, was da passiert in diesen Gemeinden, darum hat er diesen Brief geschrieben, um die Gemeinden einfach auch zu warnen. Er wusste nämlich ganz genau, es ist nicht nur dumm, sondern es ist auch absolut gefährlich, falsch mit dem Evangelium umzugehen. Ja, es ist tödlich. Wie wir in der Lesung gehört haben, ich lese nochmal da den letzten Vers, Jeremia 2, Vers 19, wo Gott sagt, deine Bosheit straft dich, deine Abtrünnigkeit züchtigt dich. Erkenne doch und sieh, wie schlimm und wie bitter es ist, dass du den Herrn, deinen Gott, verlassen hast und dass keine Furcht vor mir in dir ist, spricht der Herrscher, der Herr der Herrscher. Darum lautet auch der zweite Punkt. Es gibt nur ein Evangelium, es ist tödlich, es zu verdrehen. Und das sind die Verse 8 und 9. Vielleicht habt ihr es bemerkt, Paulus spricht zwar die Galater an und redet über sie, und gleichzeitig redet er aber auch über eine andere Gruppe. Er sagt in Vers 7, es gibt eigentlich kein anderes Evangelium. Aber was es gibt, sind Menschen, die das behaupten. Vers 7, nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Ja, diese Leute, die haben auf ihrer Agenda, erstens, wir wollen das Evangelium verdrehen. Mit dem Ziel, zweitens, diese Gemeinden in Galatien zu verwirren. Und beides, wenn es gelingt, ist absolut tödlich. Darum hier auch diese scharfen Worte. Und wir können das Ganze jetzt in diese zwei Unterpunkte unterteilen. Erstens die Konsequenz für die Verkündiger und zweitens die Auswirkung für die Empfänger von diesem falschen Evangelium. Schauen wir uns das mal an, die Konsequenz für die Verkündiger. Was zuerst ganz deutlich heraussticht, ist diese Warnung an die, die das Evangelium bewusst verdrehen. Verse 8 und 9 sind im Grunde eigentlich genau derselbe Satz mit der gleichen Kernaussage. Wenn jemand ein anderes Evangelium verkündigt, als dieses eine einzige wahre, dann ist derjenige verflucht. Ist das nicht ein bisschen krass? Das sind schon ziemlich harte Worte, die Paulus hier benutzt. Er sagt, wenn jemand das macht, dann gibt es für den nichts anderes als ewige Verdammnis. Es ist das härteste Gerichtsurteil, das es überhaupt gibt. Und Paulus macht noch mehr. Er sagt, niemand kann sich da rausnehmen. Schaut nochmal in Vers 8. Selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Ja, selbst für Paulus als Apostel oder wenn ein Engel vom Himmel kommt, ja, ein Botschafter vom Himmel, sind zwei Gruppen, die von Gott eingesetzt sind zur Verkündigung. Selbst wenn die kommen und ein anderes Evangelium bringen, dann erwarten sie nichts anderes als Verdammnis. Die Botschaft ist unmissverständlich. Es ist tödlich, das zu verdrehen. Und die Antwort auf die Frage, warum Paulus hier so harte Worte benutzt, die finden wir in diesem zweiten Aspekt von Vers 8 und 9, nämlich die Auswirkung, die das hat auf die Empfänger. Wir lesen nicht direkt was von diesen Auswirkungen, aber wir werden das in der Predigtreihe von Klaus jetzt immer wieder hören, wie Paulus seine Sorge um die Galater ausdrückt, weil er genau weiß, was ein falsches Evangelium anrichtet. Könnt ihr euch vorstellen, was ich für einen Schaden anrichten würde, wenn ich jetzt ins Krankenhaus gehe und mich irgendwie in diesen OP einschleusen kann und mich als Chirurg ausgebe? Abgesehen davon, meine Frau grinst schon, dass ich in Ohnmacht fallen würde, weil ich kein Blut sehen kann. Aber wenn ich es schaffen würde, so eine OP dann durchzuführen, ohne die Erfahrung, ohne das Wissen, ohne das Studium, was für einen Schaden würde ich anrichten? Oder wenn du deine todkranke Mutter pflegst und endlich die eine Medizin gefunden hast, die ihr helfen kann. Und dann komme ich zu ihr nach Hause und fange an, sie zu überreden und sagen, du brauchst diese Medizin gar nicht. Du musst einfach eine Menge von diesen Globuli schlucken, die ich dir mitgebracht habe. Wie würdest du auf mich reagieren? Wenn du genau weißt, was das für Auswirkungen hat. Und ungefähr so geht es Paulus hier. Er ist von Gott beauftragt, den Menschen dieses einzige Heilmittel zu bringen, das es gibt. Und dann kommen irgendwelche Leute um die Ecke und verkaufen den Gemeinden diese geistlichen Globuli. Ich hoffe, keiner hier vertritt Globuli, aber einfach nichts, etwas, was das Evangelium in der Weise verdreht, dass es nicht mehr wirkt. Versteht ihr, es geht hier nicht nur um Leben und Tod. Es geht um ewiges Leben oder ewigen Tod. Und das ist der Grund für diese harten Worte, die Paulus hier in den Versen benutzt. Es geht um die ewige Zukunft dieser Menschenseelen und er weiß das. Darum ist es absolut tödlich für jeden, der das Evangelium verdreht. Ich weiß nicht, vielleicht bist du jetzt gerade sogar ganz froh, nicht hier auf der Kanzel zu stehen und das Evangelium zu verkündigen, weil die Gefahr so groß ist. Und es stimmt auch, diese Warnung, die wir hier lesen, die ist zuallererst mal für alle die gedacht, die einen Lehrdienst haben. Jeder, der diese Aufgabe hat, sollte davor zittern. Wehe mir, wenn ich von hier aus mich hinstelle und ein anderes Evangelium verkündige als das, was Gott uns lehrt. Aber bevor du denkst, dass du jetzt wieder ganz fein raus bist, mach dir mal bewusst, wie oft du auch im Alltag ein Verkündiger des Evangeliums bist. Ich denke da ganz besonders an die Eltern. Es ist so krass, was wir für einen Einfluss auf unsere Kinder haben. Die uns anschauen und am Anfang, so die ersten 8 Jahre ungefähr, einfach alles übernehmen, was wir denken und ihnen verkaufen. Und wenn wir ihnen ein falsches Evangelium lehren, dann wird das Einfluss haben auf ihr ganzes Glaubensleben später. Und wehe uns, wenn wir das auf die leichte Schulter nehmen. Das gilt aber genauso für jeden anderen. Wenn du in deiner Familie oder auf der Straße das Evangelium verkündigst oder in deinem Studium oder in der Gemeinde, wehe dir, wenn du es verdrehst. Bevor du jetzt aber Angst bekommst, weil du vielleicht mal aus Versehen irgendeinen Aspekt nicht 100% richtig formuliert hast und dann denkst, okay, jetzt gibt es für mich nur noch Verdammnis, das ist absolut nicht das, was Paulus hier meint. Vielleicht erinnert ihr euch, was ich vorhin über die Agenda von den Menschen gesagt habe, die da in die Gemeinde gekommen sind. Die hatten es zum Ziel, die Gemeinden zu verwirren, durcheinander zu bringen. Und um dieses Ziel zu erreichen, haben sie das Evangelium genommen und es bewusst verdreht. Und für diese Leute gilt, dass sie verflucht sind. Vielleicht tun wir uns schwer manchmal mit so einem harten Urteil, mit diesen harten Worten. Vielleicht ist es jetzt auch für dich unangenehm, da zu sitzen und das so deutlich zu hören, aber Gott macht das hier einfach klar, dass wir in dieser Sache nicht neutral sein können. Ja, diese harten Worte, die kommen direkt von Gott. Klaus hat das letzte Woche schon erwähnt. Das gilt zum Beispiel für die katholische Kirche. Wenn sie sich hinstellen und verkündigen, ja, du brauchst Glauben, um errettet zu werden, aber du brauchst auch Werke. Ja, du brauchst Christus, aber du brauchst auch die Heiligen. Und ja, du brauchst natürlich Gottes Gnade, aber du brauchst auch noch die Sakramente, die wir dir geben können, um gerettet zu werden. Wo die Schrift sagt, nein, es ist allein aus Glaube und allein durch Christus und allein aus Gottes Gnade, dass du gerettet bist. Darum ist es tödlich für die römisch-katholische Kirche, wenn sie das machen. Das heißt, wir sehen diese Warnung von Paulus hier, die ist heute immer noch genauso aktuell. Und das bedeutet konkret für dich, du hast die Pflicht, dieses Evangelium ernst zu nehmen und gut zu kennen. Es ist nicht egal, was du darüber denkst, sondern es ist absolut zentral für dein Glaubensleben. Wir haben jetzt also gesehen, es ist sowohl dumm, es zu verlassen, als auch gefährlich, tödlich ist zu verdrehen. Und jetzt ist die Frage, was ist, wenn jemand absolut richtig mit dem Evangelium umgeht? Wenn er es verteidigt, dann ist doch alles easy, oder? Und wenn wir weiterlesen, dann geht Paulus genau auf diese Frage noch ein, in Vers 10. Und an seinem eigenen Beispiel zeigt er, dass das Evangelium würdig zu vertreten, würdig zu verteidigen, schwer ist. Darum lautet der dritte Punkt, es gibt nur ein Evangelium, es ist schwer, es zu verteidigen. Ich lese nochmal Vers 10. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Was hat jetzt dieser Vers mit den vorherigen Versen zu tun? Warum redet Paulus plötzlich über sich? Ich habe gerade schon gesagt, wir haben in dieser Sache nicht das Recht, neutral zu sein, Larifari zu sein. Als Kinder Gottes müssen wir, egal wo wir sind, die Wahrheit verteidigen. Und ganz besonders in der Frage, wie man errettet wird. Und Paulus ist hierfür ein sehr, sehr gutes Vorbild. Ich habe es schon am Anfang gesagt, allein dadurch, wie er diesen Brief hier anfängt, wie er ganz direkt zur Sache kommt, mit den nötigen, harten Worten, allein das zeigt schon seinen Mut. Und es zeigt, dass es ihn nicht kümmert, was andere jetzt über ihn denken. Und genau das greift er auch in Vers 10 auf, wenn er zweimal eben diese rhetorische Frage stellt. Schaut nochmal rein. Er fragt, rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Anders gesagt, mit dem allem, was ich gerade geschrieben habe, denkt ihr wirklich, ich versuche mich jetzt gerade beim Menschen einzuschleimen? Die offensichtliche Antwort ist wohl kaum, weil wenn einer so harte Worte benutzt und sogar Menschen einen Fluch über Menschen ausspricht, die ihm widersprechen, dann versucht er sich nicht gerade Freunde zu machen. Und der letzte Teil von Vers 10, der erklärt dann Paulus Verhalten. Er sagt, wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Also wenn ich versuchen würde, die Menschen zufriedenzustellen und Menschen zu gefallen, dann wäre ich kein echter Diener von Jesus. Das heißt, weil es nur dieses eine Evangelium gibt und weil sich eben viele daran stoßen und ärgern, darum ist es schwer, es zu verteidigen. Und hier sind wir wieder aufgefordert, wir alle mal drüber nachzudenken, wie es uns da geht. Wir sind alle in einer Weise Knechte Christi. Wir sind alle Diener von Jesus. Und wir alle haben den Auftrag, überall da, wo wir sind, für sein Wort, für seine Wahrheit einzustehen. in einer Zeit und in einer Welt, wo das an allen Orten, an allen Ecken und Enden verdreht wird. Und wenn du jetzt auf der Arbeit bist oder im Studium oder in der Schule, und da gibt es eine Situation, wo die Wahrheit Gottes verdreht wird, was ist dann deine Reaktion? Trittst du mutig dafür ein und verteidigst sie? Oder hältst du dich lieber raus, weil es leichter ist, vielleicht den Menschen zu gefallen? Und wenn wir da in unsere Gesellschaft, aber auch eben leider in unsere Christenheit schauen, dann sehen wir, dass wir unser Rückgrat verloren haben. Ich meine, wehe jemand, der sich öffentlich hinstellt und behauptet, ich kenne die Wahrheit. Allein das ist schon schwierig und das finden wir kaum noch in der Kirche, dass jemand sich hinstellt und sich zu dem wahren Evangelium bekennt. Paulus sagt hier, ein wahrer Knecht Christi, der bekennt sich dazu rückhaltlos und der verteidigt es, koste was es wolle. Darum ist es schwierig, dieses eine einzige Evangelium zu verteidigen. Und wisst ihr, woran man das am deutlichsten sieht? An Jesus selbst. Jesus ist sozusagen selbst das Evangelium. Ja, er ist die wandelnde, gute Botschaft von Gott. Und als er in die Welt kam, da haben die Menschen ihn mit offenen Armen empfangen und gejubelt und seine Botschaft gerne angenommen. Nein, Johannes 1, Vers 11, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Johannes 3, Vers 19, das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Konkret heißt das, sie haben den genommen, der das personifizierte Evangelium ist, und sie haben ihn verspottet und misshandelt und angespuckt und ausgepeitscht und schließlich an einem üblen Foltergerät, an einem Kreuz, zu Tode gebracht. Der Knecht Jesus Christus, der wurde verfolgt, gehasst und getötet für sein Evangelium. Und darum werden auch die Knechte von Christus verfolgt und gehasst und getötet. Bis heute. Und vielleicht denkst du jetzt, also Leon, langsam reicht's. Hast du vielleicht heute Morgen auch was Gutes noch zu sagen, was Schönes? Und ich weiß, dass wir es lieben, wenn unsere Seele gestreichelt wird und wenn wir auch von hier vorne das Gefühl bekommen, hey, alles ist gut, ja, es gibt kein Problem. Aber das gibt dieser Text einfach nicht her. Diese Verse 6 bis 10 im Galaterbrief, die sind wie so ein leuchtend rotes Warnschild. Die sagen dir, Achtung, keiner sollte das auf die leichte Schulter nehmen. Es gibt nur ein Evangelium, daraus folgt, es ist dumm, wenn wir uns davon abkehren, wenn wir es verlassen, auch nur ein bisschen. Es ist gefährlich, es ist tödlich, wenn man es irgendwie verdreht, wenn man es nicht ernst nimmt. Und es ist schwer, selbst wenn wir richtig gut damit umgehen, wenn wir es verteidigen. Diese Wahrheiten, die sind hart und die sind demütigend. Und Gott gebraucht sie, um uns vielleicht wach zu rütteln, auch an diesem Morgen. Und er gebraucht sie, um uns zu warnen. Aber weißt du, was Gott ganz besonders damit im Sinn hat? Er will durch diese Warnungen, durch diese harten Worte, deinen Blick auf das richten, was das Thema, das Zentrum von dieser Predigt, von diesem Abschnitt ist, nämlich dieses eine Evangelium. Es gibt nur ein Evangelium und du darfst es hören. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann darfst du es in deinen Händen halten. Dann ist es in deinem Herzen verankert. Und in diesem Evangelium sagt Gott dir, du bist mein geliebtes Kind. Ich überschütte dich mit einer unendlich großen Flut von Liebe und Gnade. Gott sagt dir, ich habe dir mein Ein und Alles geschenkt. Ich habe das Höchste für dich gegeben. Ich habe meinen Sohn gegeben, damit ich auf ihn, an diesem Kreuz, all deine Schuld legen konnte, damit ich ihn da zerschlagen kann und damit du frei bist, damit du leben kannst. In diesem Evangelium sagt Gott dir, ich habe dich erkauft mit dem höchsten Preis. Und du bist jetzt mein Kind und ich werde dich nie wieder von mir wegstoßen. Das ist dieses eine wahre Evangelium. Und darum ist es unendlich weise, es festzuhalten. Es spendet dir wahres Leben in Fülle, je mehr du dich damit beschäftigst. Und es ist auch wunderschön, es zu verteidigen. Wollen wir uns nicht gerne ermahnen lassen und auch demütigen lassen, wenn Gott dadurch im Sinn hat, uns zurückzuführen zu dieser wahren Quelle lebendigen Wassers? In dem Lied, das wir als Antwort auf die Predigt singen, heißt es: Wohl dem, der deine Worte liebt und auf dein Reden hört, trotz aller Stimmen dieser Welt sich fest an dein Wort hält. Er gleicht dem Baum am Wasserbach, der tief verwurzelt Früchte bringt. Ja, seine Blätter welken nicht und was er tut, gelingt. Lass uns das jetzt gemeinsam bekennen. Amen.